Das Buch handelt um 1860, kurz nach der Eröffnung von der Eisenbahnlinie Bern-Thun. Der Christoffelturm, der 1865 abgebrochen worden ist, steht noch. 1848 ist der Bundesstaat gegründet worden. Das Patriziat hat längst abgewirtschaftet gehabt, lebt aber noch in seinen Stadthäusern und auf seinen Landgütern. Wie wir gehört haben, ist die Hauptperson im Roman Anna Marie Sonnenfroh. Eine Liebesgeschichte hat ihn halb als Gast, halb als Gouvernante schlussendlich nach der Schäsli-Fahrt ins alte Schloss Gerzensee zu der Familie von Kilchberger verschlagen. Wir haben gehört von der grossen Krinoline von der Madame von Kilchberger. Es weiss, Anna Marie weiss, er ging nicht so recht, was der Lieb Lengtag machen und hat sich als ein herzensguter Mensch vorgenommen, mit seiner Sanftmut das Erdreich zu erobern und allen Leuten nur noch Gutes zu tun. Aber eben, sein Übernahme ist Donnergug, ein Hirschkäfer, der, wenn man ihn sieht, auch Gutes, eben Donner, voraussagt. Das 13. Kapitel des Romans handelt von den Lächeleuten von Kilchbergers, vom Anneliese und vom Christen Megert. Ganz ein kurzer Hinweis auf die dichterischen Feinheiten und auf den Humor von Rudolf von Tavil. Die Familie Sonnenfroh lebt an einer der schattigsten Gassen von Bern, an der Brunngasse. Und achtet, wenn ich das lese, auf einzelne Wörter, wie zum Beispiel Mucke oder Würst. Der Titel vom Kapitel heisst Zanneliese läuft dem Militär nach, sagt Kleveler und greift waldsam ins akademische Leben ein. Zanneliese ist die Lächenfrau von Kilchbergers. Ihr Mann ist der Christen. Kleveler sind Äpfel. Vor der Hand hat sie im Schlössli selber nichts mehr gegeben zu erobern und so ist die Anna Marie bald einmal auf das Lächenhaus verfallen. Es wäre doch tausendslustig zu sehen, was der Megert Christen und seine Anneliese für Gesichter machen, wenn man sie einmal in diese Bahn brächte. Von selber gingen sie natürlich nicht, weder gar Bern noch an Thun. Das kann man sich ja denken, Leute, die gute Ross im Stall haben. Aber wer weiss, wenn man das Reisli zahlte? Die Herdöpfel waren schon eintag, man hätte sich das Freudeli wohl dürfen gönnen. So ist du einmal zu Anna Marie an einem Feierabend ein zum Christen auf das Bänkli sitzen und hat ihm berichtet vom Eisenbahnfahren und ihn gefragt, ob es ihn nicht Wunder nehme, wie das ein Reisen sei. Oh, wegen dessen, hat er gesagt, ich bin ja alt geworden auf meinen eigenen Füßen. Den Gewunder mag ich jetzt auch noch ein paar. Anna Marie hat den Ton schon gekannt und ganz gut gemerkt, dass es dem Christen nicht am Glust fehlte. Ein anderer Tag ist es hinter Anna Lise geraten. Aber das hat sich noch weniger dafür wollen haben. Aber, hat er gesagt, es meint jetzt so ein Niederalali, er müsste gering in den Dampfhafen gestreckt haben. Das ist gut für Herrenleute, die nicht wissen, woher mit dem Geld. Ist ein Niete mehr, muss der Tiche zocken. Das sei Gäslätz berichtet, hat Anna Marie gesagt. Gerade just für die Bauernleute haben wir die Attisenbahn gemacht. Die kämen ja nicht auf ihre Rechnung, wenn nur die Herrenleute fahren wollen. Die Megerts werden doch wohl nicht wollen, die Letzten sein am ganzen Beltberg, die wissen, wie diese Bahn von innen aus sehen. Er muss jetzt die Woche nicht und die anderen mangelten mit dem Brechen zu haben. Und danach fahren sie echt im Winter auch, meint Anneliese. Gewunderig waren sie also beide. Aber keins hat es dem anderen gegönnt, das zu merken. Und Jesus hat sich vorgenommen, zu schauen, wie lange die anderen es haben mögen. Einmal, wo sie zusammen allein in der Küche gestanden sind, sagt der Christen, sag Anneliese, was meinst du? Wollen wir echt eins auf Bern mit der Eisenbahn? Da schaut ihn Anna Lise mit übermütig glänzigen Augen an. Aber noch bevor er sagen konnte, «Aha, gell, ich habe es wohl gedacht, das peigt dich nicht», hat er sich umgedreht und in eine feistere Ecke geschaut, dass ihm seine Frau Emil ja nicht den Glust könne ab dem Gesicht ablesen. «Ich für mich muss noch länger leiden ohne Eisenbahn», hat Anneliese gesagt. «Aber ich merke es schon, es lässt dir keine Ruhe, bis du aber einen Napoleon draussen hast. Das gibt Kosten zu deinen Reichen.» «Schon? Weder sie hat etwas da gesagt von Zahlen?» «Wer? Hat die Jungferin im Schloss eine?» «Ja, die braucht uns doch nicht gerade die Eisenbahn fahren zu zahlen. Sie ist ja selber nur um einen Gotteslohn bei den Kilchbergers. Wenn der muss geritten sein, so vermögen wir es auch noch. Dass man ihm da dringend umgeht, kann vorhaben, man reite auf andere Leute in ihrer Wurst. Hey, wenn es eine Freude macht, zu zahlen, so lassen doch. Die will darum etwas anderes damit. Sie will nur den Narr machen, mit uns und schauen, wie dumm das wir tun. Aber weisst, darum biert sie sich. Es hat niemand gesagt, du müsstest das dumm tun, sagt der Christen und schaut Anneliese Seitlingen an. «Du, Waldo!» überkommt er rum. «Du musst mich auch berichten, wer dümmer tut, ob unser Eis oder das Mannenvolk. Gang jetzt, ich kann dich nicht brauchen da innen. Tu etwas, so kommen dir die Mucken aus dem Gring.» Damit hat sie ihm einen Tätsch auf den Buckel gegeben und ihn zur Küche ausgemustert. Der Christen ist vor den offenen Türen auf die Psyche rausgeblieben stehen und hat Pfeifen angezündet, während Anneliese wie ein Hornhaus in der Küche um einen anderen gekesselt und geschädert hat. Als es ein Kerl in diesem Weg gefuhrwerkt hatte, kommt es wieder unter die Tür. «Bist jetzt gäng noch da? Was willst du schon?» «Ich wäre der Mucke», sagt er und blaset eine grosse Tubakwolke vor sich hin. «Ich sehe schon», meint Anneliese. «Es wird ja noch ein Stier sein. Und am Ende ist gescheiter, du gehst ein, sonst strappst du mir noch bis zum jüngsten Tag ums Haus rum und tust nichts mehr.» Der Christen hat wohl gewusst, wenn sie alle Haaren auf diese Bahn zieht. Die Frage war nur, wer von beiden Sender aufgegeben hat, nicht wollen, den Namen zu haben. Der Gewunder hat beiden zusammen die Ruhe genommen, dem Christen die Ruhe zur Arbeit. Es hat ihn gern, wenn er so etwas vorstellen kann, hat gedacht, es sei sich nicht mehr der Wert, vorher noch etwas anzufangen. Der Mann ließ die Ruhe zum Verschnaufen. Es hat gemeint, es müsse alles vorher neu in Ordnung tun. Und weil eine rechte Bauernfrau nicht vorauskommt mit Ordnung machen, so hat es halt auch den Moment nie gesehen, wo man den könnte abklepfen und gehen. Wo Anne-Marie zum dritten Mal gekommen ist und gefragt hat, «Und jetzt?», hat Anneliese zuerst wieder abgewunken. Der Christen hat geschwiegen und an der Pfeife gezogen, bis Anneliese gesagt hat, «Hör nur so den, ich will ja Christen nicht davor sein. Wenn es zwängt sein muss, so kann man ja den schauen. Weder er muss jetzt, heute eigentlich noch nicht, und morgen habe ich auch nicht der Will.» Kein Mensch weiss, wenn sie über einen Tag eins geworden wären, hätte nicht Anne-Marie endlich gesagt, also am Freitag fahren wir den. Anneliese hat sich drei ergeben, aber gefunden, alles im Leben sollte einen schicklichen Zweck haben. So zu lernen fahre ich mir doch nicht in der Welt umeinander. Und um diesen Zweck war es nicht verlegen. Ihr Gottfried war seit 8 Tagen zu Bern im Dienst als Dragunertrompeter und die Mutter hat ihn gar 1000 gerne einmal gesehen, so unter den anderen. Sie war sicher, dass in der ganzen Schwadron keines mit ihm aufnehmen konnte. Einmal mit dem Ross nicht. Und dann, wenn es sich jemand gerade geschickt hat, dass man samthaft eins gehört die Blase, so hat Anneliese auch nichts wieder gehabt. An einem schönen, kalten Herbstmorgen ist man noch bei Sternenschein auf. Geht man sich lustig machen, hat die Mutter gesagt, müsse gefahren sein und sonst jemand zur Sache geschaut. Ein Kuddel lassen wir da nicht dahinter. Und erst, wo alles an seinem Plätzchen war und jedes seine Sache hatte, hat man sich gesundigt. Der Christen hat eine brave Speckseite angelegt, die Anneliese die bürsche Tracht mit einfachen Göllerkettchen, eine schöne seidige Scheibe und einen gattlichen Hut. Jemand hat ihm gesagt, es ziehe den manchmal in der Eisenbahn. Und darum hat es die Ohren gehörig verschoppt und unter dem Hut noch ein schönes Halstuch um die Ohren geknüpft. Die Buben haben unterdessen die Märe angespannt und auf das Reitwägelchen noch einen zweiten Sitz geschnallt, wegen der jungfersonnen Frau. Die hat gemeint, man gehe jetzt zu Fuss auf die Station. Aber die Megerts haben das nicht zugegeben. Der Vater und der Köbi sind auf dem vorderen Sitz, die Mutter und Sanne-Marie auf dem hinteren. In einem vielmehr würdigen Trab sind sie das Gässli ab und am neuen Schloss vorbei gegen die Allgutstutz. Auf dem ganzen Land ist die feierliche Morgenstille gelegen und die auf dem Wegeli haben auch nicht manches Wort verloren. Das ganze Aaretal ist unter einem dicken Nebel gelegen und der Mann hat es schier schwer gemacht, in die Tiefe runterzufahren. Was wartet es echt unter dem Dechu? Hat es gedacht, wenn es nur nichts Letztes gibt dahin. Manchmal ist es ihm gesehen, es müsse absteigen und umher. Aber es hat wohl gewusst, dass es sich der reuig würde und darum hat es die Sache gegeben, wie sie wollte. Sie sind etwa eine halbe Stunde zu früh gegen Wifterich herabgekommen und haben den Köbi gerade umher geschickt mit dem Fuhrwerk, damit die Mähre nicht etwa scheuch werde, wenn das Lokomotiv komme und weder Mutter noch Vater um den Weg seien, für ihnen zuzureden. Als sie endlich im Wagen gesessen sind mit allerhand anderen Leuten, ist Anneliese wieder ganz still geworden. Es hat das Körbchen auf der Schoss gehabt, die Hände drauf ineinander gelegt wie zum Betten und andächtig geschaut, wie Bäume, Häuser und Telegrafenstangen an den Fenstern vorbeigeschnaussen sind. Schier geruset hat sie auf der Eisenbahnbrücke, wo sie da so hoch in der Luft über die Aare hineingefahren sind. Aber sonst hat es sie dann noch lustig gedunkt. Wir kommen so ring durchs Land. Wir wissen ja gar nicht, wie. Zu Bern ist Anna-Marie zuerst mit in die Stadt ab zu seinen Eltern. Dort hat man das Neune aufgestellt und mit ihnen berichtet. Aber sie haben nicht viel von sich gegeben, aus Angst, sie sagen etwas Dummes und keins hat dem anderen gönnt, dass es ihm am Abend hätte vorhaben können. Und dann ist halt der Mutter noch etwas auf dem Herzen gelegen. Wo man sie gefragt hat, was man jetzt schauen wollte, hat sie gesagt, am anständigsten wäre es mir, wenn wir jetzt vorweg zu Gottfried könnten. Die Sonne froh, sie denkt, die zwei seien allweg auch gerne ein bisschen allein zu Bern. Sie wissen ja Bescheid. Und darum hat man sie gehen und sie nur zum Mittagessen herumkommen. Christian und Anneliese sind auf dem kürzesten Weg dem Flöboden, so hat man der Kavallerie-Kaserne gesagt, zugesteuert. Unterwegs hat Anneliese den köstlichen Vorrat von seinem Körbli, zwei Paar Emmentalerwürst und ein halb semi-rotfleischige Kleveler mit zwei Wertschaften Wecken ergänzt. Es hat sich gefreut wie ein Kind. Aber am Bollwerk oben war es still auf einem Totenhof. Und nie einen Hiebschläge von einem Dragunerhelm blitzt. Einzig hinter dem Hofgitter neben der Kaserne hat sich etwas gerührt. Zehe paar Megert hat sich dort zu suchen gemacht und nichts gefunden als zwei Arrestanten, die der Hof gewischt haben. «Sagit», rief der Christen über das Gattertor hinein, «wo sie echt ist er?» «Wer?», antwortet einer von den Besenmannen. «Hä, wer echt?», meint Anneliese, «das Militär, Dragunner». Wir hätten zu Megert Gottfried mögen. Du wirst ihn eigentlich wohl kennen. Er ist bei der Musik und blaset der P-Pass. Aha, der ist nächte beim Putzen in seine Trompeten reingekehrt und seither haben sie ihn noch nicht umgefunden. Wenn du Löw brauchst, so suchen Hölzigen, rässen die Anneliese. Für das sind wir nicht an Bern gekommen. Sie sind fort, sagt jetzt der andere. Es sind Manöver. Woher denn? Neues Tag gegen Gerzensee rauf. Kann man jetzt das sonst nie mehr fragen, sagt Anneliese zu seinem Mann. Mit diesen Grasaffen ist ja nichts zu machen. Wie täuber Anneliese geworden ist, wie lustiger hat es Soldaten gedunkt. Der Christen hat das Wort ergriffen und gefragt, wenn sie denn echt rumkommen. Da antwortet der Soldat, etwa den im Austagen. Jetzt hat Anneliese genug gehabt. Dir kommt so gut, dass du hinter dem Gatter bist. Dir möchte ich zeigen, wie man den Besen in die Finger nimmt. Kolderig hat der Christen am Ärmel gezogen. Er soll sich nicht länger für einen Narren haben. Und sie sind gegen die Spittelkirche zu und die vordere Gassen ab. Ob sie echt zu den Bären will, hat der Christen gemeint. Aber die Anneliese hat nichts davon begehrt. Die werden etwa neu gehübscht haben, seitdem wir sie das letzte Mal gesehen haben. Gegen den Elfen sind sie auf dem Kühlhof gelandet und haben sich dort auf einer Promenadenbank niedergelassen. Die Anneliese hat gekuppert und geschumpfen. Es hat wohl gedacht, es komme so, wenn man für nichts und wieder nichts in diese Bahn hocke. Wenn es nur daheim wäre, so könnte es etwas tun. Es hat du Mittel und Weg gefunden, mit einem Polizeirat zu pendeln, und der hat du gewusst, zu berichten, das Militär komme dann gegen Abend heim. Ein grosser Haufen. Die haben ein Lager auf dem Wieler und sind gestern auf einen Ausmarsch. Jetzt ist dem Anneli die Sonne wieder aufgegangen. Am liebsten wäre es gerade auf den Wieler raus passen. Aber schicklicherweise hätte man doch jetzt zur Sonne froh müssen. Am Nachmittag ist Anna-Marie mitten in der Stadt herumgespaziert und hat ihnen allerhand interessant gezeigt. Sogar in der Stadtbibliothek sind sie gerade die Raritäten schauen. Aber weder die Altertümer, noch die Steine, weder die grossen Schildkröte, noch die Straussenei hat Annelies interessiert. Es hat gäng nur die Ohren gespitzt, ob es nie eine Musik gehöre oder Rostrap. Es hatte keine Ruhe gehabt, bis sie wieder an der Spittelgasse waren, wo die halbe Stadt Bern zusammengelaufen ist, für das Militär zu schauen, wo jetzt jeden Augenblick einmarschieren sollen. Sie haben sich auf einem Stegentritt von der Heiligen Geistkirche postiert und einstweilen geschaut, wie sich das junge Volk Zeit vertrieben hat. Der Schatten vom Christoffelturm ist schon weit Spittelgasse abgeschnackert, wo es endlich geheissen hat, sie kommen, sie kommen. Man hat neben dem Turm durch, beim Murtentor etwas in einer Staubwolke gesehen glitzern. Ein Haufen Ross hat man gehört auf dem Pflaster rebeln. Die Anneliese hat sich schier die Augen aus dem Kopf geschaut. Das sind sie, sagt zum Christen. Schau, los, Musik, da ist ein Gewiss dabei, gerade zuvorder ist. Dort war schon hinter dem Turm verschwunden und jetzt ist der Schwall von der Tonwelle durch den Torbogen zu rauschen. Potz, Heutonner, wie zschädert das, hat Anneliese gesagt. Und das ist ja schon vorgeritten und richtig. Der Gottfried mit seiner Mordio-Bass-Trompete zuvorderst am Flügel. Wie wenn er die Stadt Bern abstauben müsste, hat er mit rotbraunen Pfusibacken «Brumpa, Brumpa, Brumpa» geblasen. In wilder Flucht ist das Publikum vorne davon gestoben, wo sie gegen das Bollwerk abgebogen haben. Sobald die Musik um die Ecke war, hat Anneliese für nichts mehr Augen gehabt, nicht einmal der eidgenössische Schoberst mit seinem Nebelspalter und der rot-weissen Schärpe um den Schmerbauch hätte ihm etwas geholfen. «Hast du gesehen, wie er rumgeschaut hat? Er hat mich gekannt», sagt es zum Christen. «Gottfried, der hat doch nichts rumgeschaut. Der hat auf die Note müssen achten. Das gäbe eine schöne Donnermusik, wenn die um einen anderen glüsseln. Hey, nein, der Kohli drum. Jetzt Anneliese, er hat mich gewiss gesehen.» Stab, Infanterie und Artillerie sind die Stadt ab, auf den Wieler raus, und das Volk ist hinten reingerochelt. Die Wegerzei müssen gegen Strom schwimmen, für ins Bollwerk rauszukommen. Der Christen ist geblieben stehen wie ein Pfeiler von einer zusammengeschossenen Brücke und hat nach seiner Frau herumgeschaut. Die hat ihrem Grundsatz treu, wer nicht angreift, kommt hinter sie, durch einen Haufen durchgewägt. Mupf und Stupf um Stupf hat sie sich selber und das Körbchen geschaut, durchzuretten. Die Anna-Marie hat lang können sagen, «Habt nur Geduld, Frau Megert, wir kommen schon durch.» Es wäre alles gut gekommen, hätte nicht von der anderen Seite einen Rötschgeler pressiert und mit der Geisel geklopft. Statt zu warten, will die Anna-Lise noch hurtig davor durch. Schon ist es mit dem Ross zusammengeputscht. Da greift einer, der es gut gemeint hat, an ihm fürs Hinterhaar, erwischt aber nur den Bogen vom Körbli. Die Anneliese lässt nicht schauen, der Bogen lässt gehen und wecken Würst und Kleveler krugeln unter den Trotschgen umeinander, wo eine elegante Krinolinendame drinnen lorniertiert und ob ein Militär nach dem Gaffen nicht einmal merkt, dass auf der anderen Seite die Anneliese auf allen Vieren am Boden ist. Hinter der Trotschke durchpressiert der Professor Zündheiss, für Hurti hey etwas aufzuschreiben, das er just ausgesonnen hat, und trappt ausgerechnet gerade auf Anneliesis Einte weg. Potzwetter! In seiner Täube nimmt Anneliese, was zur Hand ist, ein paar Emmentaler und holt sie dem Professor um die Ohren, dass der Zylinder ins Gestüchel der Leute hineinfliegt, wo die einen aus Erbarmen mit dem ungefälligen Bauernweibli, die anderen aus näherliegenden Gründen Kleveler aufgelesen haben. Der andere Wecken ist an einem Radreifen vom Fiaker geblieben kleben und noch die halbe Gasse ab hat man ihn gäng gesehen am Rad auf- und niederfahren. Sobald Anneliese wieder zu sich gekommen ist, hat es nach dem Christen ausgeschaut. Es hat natürlich nichts anderes erwartet, als dass er aus Ritterlichkeit mit dem Trötzschler Händel angefangen hätte. Aber der Christen ist hinter seiner Frau gestanden, während der Professor ihn von vorne treut und wüst gesagt hat. Wäre nicht Sanne-Marie dazwischen gesprungen, weiss kein Mensch, was es noch gegeben hätte. Jetzt hat der Christen seine Frau bei der Hand genommen und aus dem Gestüchel gezogen. Auf dem Trottoir vor der Kirche hat Sanne-Marie dem Mann Elisi den Kittel geholfen putzen und ihm mit aller Sanftmut zugeredet. Aber da hat es noch etwas hart gehabt mit dem Erdreicher oben. «Du bist schon ein Topfi», hat Sanne-Marie seinem Mann gesagt. «Hast du nicht können schauen?» Dem Christen war es grausam widerwärtig, dass es so gegangen ist. Weder das ist gekommen gesehen, ich habe nur nichts gemerkt davon, bis ich sie gesehen habe, Töpfe zusammenlesen. «Und einen Fehlladen habe ich dann auch im Kittel», hat Anneliese mit bösen Blicken auf Sanne-Marie gesagt. Und dabei hat es gäng noch zehn ein paar Würste in der Hand gehabt. «Sei da, heb ein bisschen, so bist du schon für etwas gut», sagt es sein Mann und gibt ihm sie zu hüten. «Kommt ihr, wir wollen jetzt heute an die Brungasse. Ich will euch ein bisschen verstechen und danach. Zuerst wollen wir jetzt zu Gottfried. So für nichts und aber nichts lasse ich mich nicht überkarren», hat Anneliese gemacht. Und Sanne-Marie hat wohl gesehen, dass da Ausreden nichts nützt. Wenn sie schon gedacht hat, jetzt werde ich mir doch der Gottfried nicht rausbekommen. Man hat der Frau mega den Willen da und ist zur Kaserne. Dort war ein furchtbares Gestürm. Die Dragoner waren schon in der Ställe und haben Ross und Sattelzeug versorgt, getränkt und gefuttert und gefummelt. Sanne-Lise ist alle Gerede durch den Hof gegen den Stall zu. Und die beiden anderen sind unschlüssig und zaghaft hinten drin. Ein Schildwacht ist auf die Mutter zu und hat ihr wehren. Aber die hat da, wie wenn sie dort allein daheim wäre. «Schau du für dich», hat sie dem Soldat gesagt. «Ich weiss schon, was ich zu tun habe.» Der Soldat hat nicht gewusst, was er soll. Und noch gäbe er sich, hat ausgesonnen gehabt, ist Anneliese im Stallgang innen und durch das Mannenvolk durchgesteuert, bis er das breite Hintergestell von seinem Kolli erkennt hat. «Der Frenzu, mein Frenzeli», hat es gesagt. «Gell, du kennst deine Mütti noch.» Der Kolli hat richtig rumgeschaut, seelenvergnügt der Wedel umeinander geschlenkt, gestempelt, ein Arfall Heu aus dem Raffel gerupft und wieder geschaut und sich von der Mutter tätscheln. Im gleichen Augenblick ist der Gottfried mit dem Wasserkübel dahergekommen und hat wollen, dem Kolli die Füße waschen. Aber Mutter, was machst du jetzt da?» hat er gefragt. «Ja, nicht Gott», hat Anneliese gesagt. «Jetzt sind wir dir den ganzen Tag nachgelaufen. Das hat sie jetzt so dumm gebracht. Komm, hört dich raus, der Vater ist schon da.» «Ja, ich darf jetzt nicht. Aber Flenz, komm du.» Mutter ist voran und der Gottfried ist ihr nachher. In diesem Sturm hat ja doch niemand auf sie geschaut. Er hätte einmal nur noch den anderen die Hand drücken können. Das gebrochene Körbli mit dem Rest von des Mutters Kram ist schon drinnen im Stall neben dem Kolli gestanden. Lange durfte sie so richtig nicht dampen. Aber die Mutter hatte ihren Triumph gehabt und im Stadtabgabe der Anne-Marie, wo er es gesagt hat, ohne Anne-Lises Courage wäre sie nie zum Gottfried gekommen, geantwortet: «Nein, Wäger, ich traue noch nicht, aber ich kenne das Mannenvolk. Man muss sie nur nicht fürchten, die Pfössle, Jungfer Anne-Marie. Wo nimmt das jetzt Militär her, wenn unsere Reise nicht wäre?» Jetzt war alles um gut. Vater und Mutter haben im Frieden in die Sonne frohes Küche zu Nacht gegessen und das Trinali hat ihnen zugehört, wie wenn sie seine eigenen Eltern wären. Und du bist mir wieder auf die Bahn. Die beiden alten Leute haben nicht viel Wort gemacht auf der Heimreise. Sanne-Marie hat gemerkt, dass sie die Eindrücke vom Tag wiederkommen und dabei nicht gerade heiterer werden. Sanne-Lise hat sich Christen so angeschaut, wie wenn sie sagen wollte: «Jetzt haben wir für ein Gewunder.» Es war nicht zufrieden, weil es heute nichts arbeiten konnte und doch keinen Grund hatte, um nichts zu tun. Es hat kaum die Station Wifterich erwarten können, für wieder in seine Sachen zu kommen. Wenn sie erst noch gewusst hätte, was ihm dort wartet. Wo sie aussteigen, war es eine stockfinstere Nacht und die Station um ein neues so ein Geläuf und Gestürm. Neben dem Stationshaus waren eine Kuppel Leute beieinander und mitten drin ein Tier. Auf der Stelle haben Janne, Lise und Christen die Stimme vom Köbi umgekannt und das grosse schwarze Tier war ihr im Herren, das am ganzen Leib geschwitzt und zittert hat. «Seh», hat Anneliese gesagt, «lass mich suchen. Was hat es gegeben?» «So, so, hast du jetzt auch noch einen Ungefähl haben?» Währenddem die Mutter geholfen tätscheln und trösten, haben sie ihnen berichtet, das Ross sei ob der Laterne von der Lokomotive scheu geworden, haben davon wollen und sind mit dem Reitwägel an den Laternenstut gefahren. Von der Laterne war richtig nichts mehr da als die leeren Gestelle. Die Scherben sind am Boden gelegen und der Öltägel umgeklärt. «Eh, du alter Gankel, du!» hat Anneliese gutmütig geschmält mit dem Ross. «So viele Mängel gefüllt und ging noch so klüpfig.» Als du aber gesehen hat, dass die Lande gebrochen war, hast du einen anderen Ton angeschlagen. «So, sollen wir jetzt etwa noch den Wagen heischreissen aussuchen, hä? Was willst du jetzt gerade hinter der Köbi? Du bist schon eine Schwalderi. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst nicht so hart suchen fahren?» Mit Mühe und Not haben sie etwas zusammengepackt und sie aufgesessen. Man musste ganz säuferlich fahren und so hat es ein Häppchen mögen Pabis haben. Aber als Anneliese dem Annemarie gute Nacht gesagt hat und danke irgendwie noch, hat es so getönt, dass Annemarie gewusst hat, ob es zu Megert noch einmal auf diese Bahn einladen soll. In den Augen von Anneliese war von heute an Annemarie erst recht ein Donner gut. Wenn sie es schon nur von weitem gesehen hat, hat es gedacht, es gäbe etwas Krumms. Nicht lassen träumen hat sich zu Anneliese, was es in der akademischen Welt zu Bern angerichtet hat. Wie ein Lauffeuer ist mehr durch die Stadt gelaufen, ein Bauernfrauli hat dem Professor Zündhäus auf der Gasse ein paar Würste um die Ohren geschlagen. Eine ganze Woche lang hat man an den Biertischen an diesem Ereignis herumbrodiert. Es sei ein junges, hübsches Mädchen gewesen und der Professor hat es oben reingenommen, hat die einen gedichtet. Die anderen haben gesagt, es sei die Trache von einer Mutter vom Land. Der Stammtischburger ist bekanntlich nie nichts schlecht genug. Und ihre notorische Solidarität haben verschiedene Kollegen vom Herrn Professor bereits erklärt, Zündheiss ist unmöglich geworden. Und schon an jüngere Gelehrte geschrieben, sie sollen sich parat machen, es werde dann bald ein Lehrstuhl ledig. Aber zu Bern muss einer schon mehr leisten, bis er unmöglich wird. Da man einen Zusammenputsch mit einem Anneliese noch nicht gerecken. Und so ist der Herr Zündheiss noch lange in Amt und Ehre geblieben.